Vater spuckte sich in die Hände und erledigte die Angelegenheit genauso, wie er morgens seine Arbeit begann. Meine Mutter lag noch mehr als üblich wie ein Stück Fleisch da. Ihre eigene Mutter war in der Schwangerschaft von einer Stierherde zutiefst erschrocken worden. Das donnernde Rauschen der Herde, als sie sich der niedrigen Hecke am Rand der Landstraße näherte, ehe sie im letzten Moment eine andere Richtung einschlug, hat für immer ihrer inneren Ruhe Schaden zugefügt. Und so war es, jedenfalls außerhalb der geschlossenen Welt der Hebammen und pränatalen Kreise, nicht überraschend, dass ich, als ich mit Blut bedeckt aus der Gebärmutter hervortrat, ein Muttermal vorwies, welches einem dieser bläulichen Tintenstempel glich, die die Herkunft eines Eisbeins, eines Stück Rinds oder einer Lammkeule angibt. Die Kennzeichnung eines Stück Viehs, höhnte mein Vater von der Tür her. Ein gefühlloser Mann, der meistens eine Lederschürze trug. Die Kennzeichnung des Schlachters, murrte meine Mutter, als ich seine Gestalt, die vorher das Eindringen jeglichen Lichts in unser winziges Haus hinein verhindert hatte, entfernte. Schreiben, sagte meine Mutter, als sie beobachtete, wie ein Fuchs über die Mauer zum Obstgarten sprang, hat seine Ursprünge im Haruspizium. Und die alte Frau, die es erfunden hatte, hielt es, aus offensichtlichen Gründen, geheim, nahe ihrem enormen Busen. So lange jedenfalls, bis derjenige Tag kam, an dem sie zwischen ihrem Schweigen und dem Tod ihrer noch jungfräulichen Tochter wählen musste. Und so verriet sie es dem Tyrannen Cäsar. Und Cäsar, der ebenso klug wie grausam war, erfreute sich an dieser Entdeckung. Innerhalb von Stunden war das Feldlager am Rande dessen, was wir heute als Europa bezeichnen würden, vom Blut stummer Tiere überspült. Das alte Weib hatte darauf hingewiesen, dass die Methode bei Menschen nicht funktioniert. Ein seltener Grund zu feiern, inmitten dem Schlachtfest und seiner Schilderung, die folgte. Der Kaiser kam aus diesem ersten Blutbad als Dichter hervor. Und dann gab er den Befehl, die Hände der Frau zu amputieren. Die befreite Tochter muss ihr an deren Stelle mit ihren Händen dienen. Und so wurde die Kunst oder Zauberei des Schreibens an andere, weniger fähige Hände weitergereicht. Stell dir vor, wenn du kannst, dass den Garten Eden einst übergroße Bestien durchstreiften, ohne sich der Schrift in ihren Mägen bewusst zu sein. Zu der Zeit war ein Furz und die Rundungen des Dünn- oder Dickdarms, der Inhalt des Magens oder mehrerer Mägen, die Eingeweide, die Gedärme, alle waren bedeutungslos im vorsintflutlichen Analphabetentum. Und dann kam die Flut. Stell dir das vor, wenn du kannst. Meine Mutter sagte dies. Sie war eine große Frau und ich stelle mir vor, sie rupft irgendeiner Art Vogel die Federn aus, vielleicht einem Fasan oder einer Taube, obwohl wir eigentlich nur Huhn verspeisten. Stell dir diese riesigen Flächen im vorzeitlichen Asien vor, als der Mensch nur ein glorifizierter Affe war, ein Tier, das einem gerupften Truthahn ähnlich sieht, nackt und lächerlich und in Kreisen herumlaufend, ohne Sinn für Hygiene, Anstand oder gar Zeit. Ein simples Herdentier, das anderen Herden nachjagt. In diesen endlosen Feldern von hüfthohem Gras, verbrannt von der Sonne, die über den fernen Steinen untergeht, Steine, welche uns seltsamerweise heute wie Fabriken vorkommen, oder wie Flugzeughallen, oder wie Lagerräume für die Gegenstände, die von der Zivilisation einst für wertvoll gehalten und deshalb aufbewahrt wurden, wir aber inzwischen vergessen haben, wie man damit umgeht. Aus dem Gras entsteht eine enorme Bestie, ein Pflanzenfresser, der größer ist als ein kleines Düsenflugzeug, drei- oder viermal größer als unser Elefant oder ein Nilpferd. Wissenschaftler in ihrer Verzweiflung und nicht die verborgene Bedeutung des übergroßen Magens der Kreatur erkennend, würden es Zungariotherium oder Thalassognus oder Megalodon nennen. Seltsame Namensgebungen, welche die Bestie zu einem sonderbaren oder gar schelmenhaften Wesen reduzieren. Und die Herden unserer hungrigen Männer sind nicht weniger ignorant. Allerdings entspringt deren tierische Torheit ihrer unterentwickelten Wahrnehmung ihres Innenlebens. Zu jener Zeit, als wir bloß Mäuse waren, oder zumindest nicht mehr als eine Art aufrechtgehender Beutelratte, zapplige, ängstliche, furchtbare, dumme Kreaturen, zu jener Zeit hätte man kaum erwarten können, dass daraus einmal ein Weiser oder eine matriarchalische Größe, geschweige denn ein Cäsar, entsteht. Nein, was damals als Geschichten am Lagerfeuer herhalten musste, waren unstrukturierte Dinge, ohne Anfang oder Ende, ohne Inhalt, um die Mitte auszufüllen. Ich wurde in einem kleinen Ruderboot gezeugt, in der Stille einer natürlichen Bucht im Süden von England, am Rande einer stillgelegten Marinebasis, die einst für D-Day-Landungsübungen benutzt wurde. Mein Vater, so stellte ich ihn mir vor, war der Schauspieler Sterling Hayden, der in seiner Autobiografie Wanderer erzählt, wie er von zu Hause zur Seefahrerei fortlief, da er ansonsten meist nutzlos und gelangweilt in der Schule war. Und der seinen ersten Schoner mit 22 Jahren kommandierte. Natürlich verehrte meine Mutter diesen nordischen Gott eines Mannes, der so groß war, dass seine Füße über das Achterdeck hingen. In meiner Vorstellung ist es vielleicht das Schiff, welches Bette Davis in dem Film gehörte, in dem sie die Rolle von Zwillingen spielt und John Garfield, oder war es eher Dean Clark, einen Maler der Avantgarde darstellt. Das Boot, welches sie Hunky Dory nennt. Als die behutsamen Nonnen ein winziges Schmierfleckchen von meiner neugeborenen Haut wischen, das sanfte Licht offenbart, dass dieses friedliche Gebäude eine Mission in einer verwüsteten Urwaldfestung ist, weit entfernt der Küste von Dorset liegend, ist die Mutteroberin überrascht und erfreut, ein Muttermal zu entdecken, welches für eine einfache, fromme Seele wie sie dem Engel Jophiel mit dem flammenden Schwert ähnelt. Hier ist eine Szene, an die sich wahrscheinlich wenige erinnern. Die Sonne wird bald untergehen und wir stehen an einem Strand, lang, breit und sandig, wo sich in regelmäßigen Abständen Pyramiden von sterbenden Seeaalen auftürmen, ihre Bewegung in der warmen Luft nachlassend, zu den Füßen von erschöpften Fischern, die seit lange vor Sonnenaufgang auf den Beinen sind, erschöpft in ihren Stiefeln, Hüten und trotz der Hitze in Pullovern, während wir kurze Badebekleidung tragen. Draußen an der Grenze der Brandung, an diesem Strand, gibt es während fast des gesamten Tages enorme Wellen. Und nur die Starken wagen es, weit hinaus zu schwimmen. Weit draußen in den Wellen, wo das Licht dunkel wird, ertrinkt, wie du erinnerst, wie ich mich erinnere, ein Mann. Irgendwie wird ihm ein Seil zugeworfen, mit Hilfe einer Harpunenkanone, oder so scheint es zumindest, und er wird um sein Leben kämpfend in Sicherheit gezogen. Kommt violett aus der tiefblauen oder sogar schwarzen See hervor, torkelt zum Strand, wo er zusammenbricht. Diejenigen, die sich mit diesen Situationen auskennen, kommen schnell zur Sache, ihn zu retten. Aber wir stehen und starren ehrfürchtig seine dunkelrote Haut an, seine Geheimratsecken, seine spürbare Verzweiflung und immerzu das Schlängeln der enormen Aale auf dem orangefarbenen Sand, während gleichzeitig der Globus der Sonne hinter dem Schwarz des Ozeans verschwindet. Ich wurde in einer Polizeizelle gezeugt. Mein Vater war der Detektiv, der eine Untersuchung einer Reihe von seltsamen Ermordungen leitete, die die Stadt mit Schrecken erfüllt. Meine Mutter leitete die gerichtsmedizinische Abteilung. Kluge Frau. Sie waren wahnsinnig verliebt ineinander, aber die Konvention verlangte es, dass sie Anzeichen eines gestörten Inneren aufwiesen. Und sie hatten beide Alkoholprobleme. Eine zerrüttete Familie, eine gescheiterte Ehe und eine zynische Wahnvorstellung, die vor dem Hintergrund ihres gemeinsamen Interesses an menschlicher Pathologie auch erforderlich war. Ich bin, das Muttermal auf meiner Stirn, ist ein einzelnes schwarzes pikförmiges Mal, wie bei einem Pikass, mit hoher Geschwindigkeit zur Welt gekommen, in einem entführten Krankenwagen, gefahren vom mutmaßlichen Täter, durch einen Kaiserschnitt, den meine Mutter nicht überlebte, woraufhin mein Vater im Alkohol versackte und sich von der Welt zurückzog, aber nicht, bevor er den Serienkiller nach einer aufwendigen Verfolgungsjagd quer durch das Land überwältigte und ihn mit bloßen Händen in einer Gruft zu Füßen einer uralten Kirche auf einer Hügelspitze in Haif erwürgte, beobachtet in fast ehrfurchtsvoller Stille von 1022 grinsender Totenschädel, unter ihnen auch die büßenden Mörder des heiligen Thomas A. Becket.
Thank you.
Ich wurde in der Ruine der Abtei bei Planena gezeugt. Mein Vater war der Landgraf jener Gegend, meine Mutter eine Art Süßwasserziervogel. Und ihre Liaison war zu jenen Zeiten genauso außergewöhnlich wie heute. Das Ei, aus dem ich geschlüpft bin, war so groß wie ein Abfalleimer in einem Krankenhaus. Einen, den man in einer Wartezimmertoilette sieht, zum Beispiel in Röntgensaal 1. Und daraus kam ich hervor und streifte die klebrigen Daunen ab. Das Eiweiß, das die Daunen bedeckte, wurde von der größer werdenden Zahl radikaler Maler der Jahrhundertwende gepriesen. Das Jahrhundert der Selbstzerstörung, das ich widerwillig miterlebte. Meine ersten Worte waren ein bösartiges Warnzeichen. Das Rufen eines Vogels, der ein böses Omen verkündet. Es kam tatsächlich so, dass der junge Landgraf, noch ein Junge mit Bartflaum eines Jünglings, hemmungslos, Pickel an seinem Hintern und auf den Schultern, vor Schrecken auf der Stelle verstarb. Die Stadtbewohner haben meine Mutter durch das Schilf und endlose Moor gejagt und haben sie enthauptet, bevor sie im gierigen, dampfenden Sumpf versank. Als einziger Sohn und Erbe des Landgrafs erbte ich seine weitläufigen Landgüter, im Grunde ein unermessliches Vermögen und prächtige Besitztümer, die es mir bis zu meinem 21. Geburtstag erlaubten, ein Leben in Luxus und Müßiggang zu führen. An dem schicksalhaften Tag, noch als die Tafeln für das Abendfest gedeckt wurden und das einzige Geräusch, das sanfte Flattern der Tischdecken auf den Mahagonitafeln war, sind zunächst die Katzen, dann die Diener, schließlich das gesamte Landgut und die Städte an dessen Grenzen vom Lärm eines Schusswechsels geweckt worden. Hinzu kam der langsame Truppenmarsch in der Ferne, in regelmäßigen Abständen zu hören in den Tälern und Schluchten. Und zudem der Aufschrei der Fasane, Rebhühner, Gänse, Pfauen, Hühner, Schweine, Ziegen, Hunde, Schafe, Rinder und jedes menschlichen Bewohners der bis dahin beschaulichen Landschaft, sowie der Erde selbst, deren natürlichen und kaum menschlichen Züge zerrissen und im Gefolge der Angreifer in einen Trümmerhaufen verwandelt wurden. Ich schaue aus dem Schlafzimmerfenster, welches für heutige Verhältnisse sehr klein ist, kaum größer als mein eigener Kopf, der nicht übergroß ist oder vielleicht normal groß. Und da auf der Koppel ist unser Nachbar, Herr Freud, der vollkommen nackt Beeren pflückt. Im Mondlicht erkenne ich dichten Haarwuchs an seinen Beinen und seinem Oberkörper, dicht gedrängte Haare um seine Genitalien, die leichteste Andeutung eines Bartes an seinem Kinn. Denn dies ist der junge Freud, grün wie ein Sauerkleeblatt, grün wie eine Stachelbeere. In dem Märchen aus einer Erinnerung ist der Mond voll, die Luft still. Die Sterne sind wie abgebildet in einem Gemälde von Paul Delvaux. Freuds Körper glüht, trotz der Behaarung, im Mondlicht. Das Glühen einer Jungfer, ein wahnsinniges Licht, als ob er nie zuvor die Sonne erblickt hätte. Eine wahrhaftige Larve, die der Mond pflücken und ganz verschlingen könnte. Eine Katze auf der Straße. Wolke. Die Aussicht auf Donner. Das Kind in seinem Bett.
Let the road to war set you.
Wir sind am Strand versammelt, während die Sonne im Hochsommerhimmel untergeht. Der Strand ist ein oder zwei Meilen lang, es ist sandig und trotz des romantischen Anblicks könnte man es als eine richtige industrielle Landschaft ansehen. Wie die Weinberge der Mosel oder die mit Turbinen übersäten Gewässer des Ärmelkanals. Eine Freiluftfabrik. In gleichmäßigen Abständen haben die Fischer am Strand riesige Haufen von Seeaalen aufgetürmt, welche zu jener Zeit, in den frühen 70er Jahren, zu den täglichen Nahrungsquellen der Einheimischen zählten und fast genauso gut schmeckten wie Kabeljau. Die Aale winden sich in Pyramiden aus schwarzem, zuckendem Fleisch, nachlassend, während die Sonne über dem Atlantik untergeht. Ein Mann ertrinkt ganz weit draußen in der Brandung. Gott allein weiß, wie er nur so weit rausschwimmen konnte. Womöglich ist er von der Strömung mitgerissen worden. Aber irgendwie wird ihm ein Seil zugeschossen. Ich stelle mir vor, eine Harpunenkanone wurde dafür benutzt. Aber erinnere mich nicht an irgendwelche Hinweise, dass es sowas gab. Ein gelbes Seil. Und der Kerl wird langsam an die Küste gezogen. Dies dauert einige Zeit. Er steigt aus den Wellen, ein starkes Violett überall an seinem Körper, als ob sein gesamter Rumpf und die Gliedmaßen verprellt sind. Sein schreckliches Aussehen, das dunkle, aufschäumende Wasser, grell angestrahlt von der orangefarbenen Sonne, die wringenden Aale, die fast ernste Menschenmenge, die sich in aufgeregter Erwartung versammelt hat, während die Wellen krachen, all dies ist in meinem Kopf eingraviert mit der Dichte von massivem Eisen. Ein psychologisches Objekt, das immer wieder durch meinen Kopf geht. Immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Und 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 immer und immer wieder.
Soft, falling ground to tears.